Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Drögsdorf und heute ist der 21. Februar 2018. Für die Diskussion in dieser Woche begrüße ich auch dieses Mal wieder Helga Zeppler-Rusch. Guten Tag, Helga.
Ja, hallo, guten Tag.
Wunderbar, Leitung steht. Also, es ist einiges wieder geschehen und ich denke, mit dem Hauptthema, womit wir einsteigen sollten, können wir gleich am Anfang mal über die Münchner Sicherheitskonferenz sprechen, bei der sich ja, naja, eigentlich kann man immer erwarten, dass da ein ziemlicher Wahnsinn vonstatten geht, wenn man die letzten Jahre das verfolgt hat. Aber wie ist momentan deine Einschätzung erstmal? Was ist dir aufgefallen an der ganzen Sache und worüber lohnt es sich eigentlich zu sprechen mit Bezug auf diese gerade abgeschlossene Sicherheitskonferenz?
Ja, also wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, schon über die Kriegsgefahr gesprochen, über die auch Wolfgang Ischinger sich ausgelassen hat. Und das war schon ein klares Thema, weil natürlich das Timing der Anklage, die der Sonderermittler Robert Mueller gegen 13 angebliche Spione in den USA da losgelassen hatte, das war natürlich exakt so, dass in der Tat das Russia-Bashing, also die Angriffe auf Russland und die angebliche Wahlmanipulation schon eins der absolut dominierenden Themen auf der Münchner Sicherheitskonferenz war. Und das, obwohl das ein ganz alter Hut ist, also diese Geschichte fing irgendwann 2014 an und selbst der Adam Schiff, also der wirkliche Scharfmacher der Demokraten im Geheimdienstausschuss, hat gesagt, dass absolut kein Beweis da ist, dass die irgendeinen Effekt auf die Wahlen 2016 hatten. Also es war eine unheimliche heiße Luftangelegenheit, aber es hat natürlich das Klima, die antirussische Hysterie massiv verschärft. Und deshalb würde ich also wirklich unseren Zuschauern, also Ihnen, dringend mal anraten, dass Sie sich zwei Reden unabhängig von der Berichterstattung selber durchlesen, die zwei Reden, die da gehalten worden sind. Das eine war die von der Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Nationalkongresses, glaube ich, ist es, von China, Madame Fu Ying. Und die Rede des russischen Außenministers Sergei Lavrov, weil meiner Meinung nach waren diese beiden Reden trotz der ganzen Angriffe auf Russland und China eigentlich die vernünftigsten und klarsichtigsten und eigentlich wirklich die einzigen, die irgendwie weiterführend waren. Was Frau Fu Ying gesagt hat, war eben ganz klar nochmal zu betonen, dass es China nicht um den Export des chinesischen Modells geht bei der neuen Seidenstraße, sondern dass sie Entwicklungsländern helfen, ihre Unterentwicklung zu überwinden und im Übrigen, dass es das Ziel ist, Chinas eine Gemeinschaft für die gemeinsame Zukunft der Menschheit zu bauen. Und das also ist einfach so. Und dann hat der Sergei Lavrov natürlich in diesem angeheizten Klima gegen Russland meiner Meinung nach eine sehr, also eigentlich wirklich unter die Haut gehende Rede gehalten. Er hat nämlich gesagt, wir sind hier in München, wo vor 80 Jahren das Münchner Abkommen über die Teilung der Tschechoslowakei beschlossen worden ist. Und das war das Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg. Und als es dann bei dem Nürnberger Prozess um die Frage ging, was war das Ziel des Ganzen, da hätten die Hauptverbrecher des Zweiten Weltkrieges gesagt, das Ziel sei, Russland aus Europa rauszuhalten. Und das war natürlich schon eine starke indirekte Anspielung auf die ganze Hysterie gegen Russland heute. Und dann hat er praktisch gesagt, es war Russland, wir haben eine ganz entscheidende Rolle gespielt bei der Wiedervereinigung Deutschlands und eigentlich war es damals, hätte klar sein sollen, dass wir eine Sicherheitsarchitektur brauchen, die in ganz Europa Sicherheit ermöglicht und das wäre auch das damalige Verständnis gewesen. Dann wäre aber sehr schnell die NATO-Ausweitung an die Grenzen Russlands gekommen und heute würde das amerikanische Raketenabwehrsystem eben eine starke Destabilisierung des strategischen Gleichgewichtes bedeuten. Und dann ist er von da aus dann eben auf den Coup in der Ukraine eingegangen. Das ist das EU-Assoziierungsabkommen war, was damals die ukrainische Regierung vor die Wahl gestellt hätte, sich für den Osten oder den Westen zu entscheiden und dass dann eben die EU dem Coup Vorschub geleistet hätte. Und es ist wirklich wichtig, dass das nochmal in Erinnerung gerufen wurde, weil all diese historischen Dinge sind ja nun mal genauso passiert. Und dann hat er zum Schluss aber nochmal dramatisch dafür aufgerufen, eine neue internationale Sicherheitsarchitektur zu schaffen, einschließlich Russland, EU, USA und China. Und das scheint mir wirklich, wirklich absolut notwendig zu sein, dass wir das auf die Tagesordnung kriegen und nicht diese absolute unverantwortliche Propaganda gegen Russland und China, die also nur im Desaster enden kann, wenn sie nicht beendet wird.
Ja, man muss ja auch genau betrachten, ja, die Art von Wechsel der Ausdrucksweise, die in den USA stattgefunden hat, die, was du jetzt gerade so als den Hype bezeichnet hast, Russiagate, der Vorwurf ist ja eigentlich, dass Putin mitgeholfen hat oder vielleicht sogar hauptverantwortlich dafür war, dass Donald Trump A, die Wahl gewonnen hat und dann noch von Russland erpresst werden kann. Das ist ja, worauf sich dieses Memo von Christopher Steele wohl bezieht. Aber aus der geheimen Absprache, Collusion, um die es die ganze Zeit ging, Kollusion, ist ja jetzt inzwischen Meddling geworden, was ein viel, viel weicherer Begriff ist und auch viel dehnbarer, der aber nichts weiter bedeutet als Einmischung. Und dann hört man noch über 13 Russen. Da habe selbst ich überlegt, wenn man einfach sich mal anschaut, welchen Umfang das Geld, also die Budgets hatten, die sowohl das Clinton-Team als auch die verschiedenen Republikaner und unter anderem eben auch Trump da ins Rennen geworfen haben. Dagegen nimmt sich irgendwie 13 Typen als fast lächerlich aus. Also du hast es jetzt in den Kontext gestellt der Münchner Sicherheitskonferenz, aber wie kommt denn dieses große Indictment, diese tollen Anklagen, wie kommt denn das jetzt eigentlich in den USA an?
Ja, also das ist der berühmte Nothing Burger, also ein Hamburger, wo nichts drin ist. Und das schon zum 25. Mal wiedergekaut, also ein wiedergekauter Nothing Burger. Also das Russiagate ist eigentlich schon vorbei. Also das ist eigentlich jedem klar, da gibt es keine Beweise. Es ist absolut kein einziger Fakt vorgelegt worden. Und stattdessen versuchen die Demokraten insbesondere natürlich immer, wenn also solche Sachen dann zusammenfallen, schnell wieder was Neues zu sagen. Der Adam Schiff sagte, ja, dass diese 13 haben, also diese 13 angeblichen Spione haben natürlich nicht die Wahl beeinflusst, aber bei der nächsten Anklage werden wir schon was finden. Also die schmeißen da Konfetti wie verrückt, aber die Flanke, die jetzt der Kongressabgeordnete Nunes entwickelt hat, ist also sehr interessant. Er hat nämlich jetzt bis zum 2. März Fragen geschickt an 10 oder 11 offizielle Regierungsvertreter der jetzigen und früheren Regierung, wo sie also detailliert befragt werden, wann haben sie zum ersten Mal vom Steele-Dossier gehört, was wissen sie über die Finanzierung, an wen ist es weitergegeben worden, wann wusste Obama davon. Also das sind also 10 Fragen, die extrem ungemütlich sind für die Leute, die da verwickelt sind. Und damit hat natürlich der Nunes behält das Momentum der Gegenoffensive, die dann natürlich die ganze Frage der britischen Kollusion zum Ziel hat. Und da hatten wir ja schon die Intervention des britischen Außenministeriums, des Foreign Office, in den anderen Steele-Prozess in London. Also mit anderen Worten, es geht wirklich um MI6. Es geht um die Rolle von diesem Hennigan, der damals sehr überraschend zurückgetreten ist. Da ist also auch noch einiges im Busch. Und natürlich die britische Regierung selbst. Und das wird nicht verschwinden. Und das FBI ist im Übrigen ja unter massivster Attacke, nachdem die, also mehrere Hinweise, dass dieser Nicolas Cruz, der dieses School-Shooting in Florida gemacht hat, wobei 17 Menschen umgekommen sind, dass das FBI mehrere Hinweise hatte, persönliche Anrufe sogar, die also auf die Gefährlichkeit von diesem Menschen da hingewiesen haben, und die haben nichts gemacht. Und Trump hat ja schon einen Tweet losgelassen, wo er sagte, hier, das FBI sollte sich lieber um solche Sachen kümmern, als russischen Spionen hinterher zu rennen, die gar keine sind oder so ähnlich auf jeden Fall. Der Gouverneur von Florida hat den Rücktritt von dem Chef des FBI Wray gefordert, und eine Richterin hat sogar gefordert, dass die gesamte obere Führungsschicht des FBIs dringend ausgetauscht werden muss. Und das könnte allerdings auch wirklich passieren, weil diese Sache geht eben einfach nicht weg, und die Bevölkerung ist jetzt wirklich, wirklich absolut erbost über die Rolle, die das FBI da gespielt bzw. nicht gespielt hat.
Kommen wir noch mal kurz zurück auf so die Auswirkungen und das Nachfeld jetzt der Münchner Sicherheitskonferenz. Das, was du beschrieben hast von Madame Fuying und auch von Lavrov, sind ja doch sehr gesunde Reflexionen dieser Leute. Und gleichzeitig ist ja durchaus bemerkt worden, dass also von verschiedenen Seiten, dass in den USA irgendwie der Wahnsinn herrscht. Und da fällt ja diese ganze Geschichte von Mueller und seinem Team auch rein, wo ja jetzt inzwischen auch Leute gemerkt haben, dass Mueller und sein ganzes Team, die natürlich auch, sage ich mal jetzt ganz persönlich, dicke Gelder einstreichen, während sie die ganze Nation mit einem absoluten Theaterstück da beschäftigen, das keine Substanz hat. Aber eine etwas ernstzunehmendere Sache kam ja auch von hier. General Kujat, nicht ganz unbekannt, hat gerade ausgesprochen, dass er vor einem Atomkrieg aus Versehen warnt. Was sagst du dazu?
Ja, das ist ja das große Damoklesschwert, was über der Menschheit hängt, dass natürlich im Grunde ja mehrere Leute, also auch, ich glaube, Lavrov hat es auch gesagt, dass sich leider wegen dieser ganzen Müller-Geschichte das Verhältnis zwischen Russland und den USA selbst in dem einen Jahr der Trump-Administration noch weiter verschlechtert hat. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil alle normalen Kontakte, die normalerweise auf vielen Ebenen stattfinden, sind eigentlich mehr oder weniger zusammengebrochen, mit der Ausnahme vielleicht in Bezug auf Counterterrorismus und einiges in Bezug auf Syrien. Aber Kujat warnt eben auch, dass gerade die Digitalisierung des ganzen Prozesses, also auch natürlich im Hinterkopf, das hat er nicht erwähnt, aber dass die USA ja gesagt haben, dass sie auf Cyberangriffe mit Nuklearwaffen reagieren würden. Also das sind schon, da ist schon die Gefahr, dass innerhalb von Minuten eigentlich die Sache vollkommen außer Kontrolle geraten könnte. Und Kujat fordert eine neue Ära der Entspannungspolitik, und das kann man nur voll und ganz unterstützen, dass wir wirklich von dieser Konfrontation dringend weg müssen. Und er verlangt also, dass die Frau Merkel sich an Trump wendet, damit der Trump den Gesprächsfaden mit Putin wieder aufnimmt. Und jeder, der irgendwie verstanden hat, wie gefährlich die Weltlage ist, der sollte solche Initiativen unterstützen und auch in seinem Bekanntenkreis dafür sorgen, dass diese antirussische Hysterie und die wirklich verrückten Sachen, die über China erzählt werden, dass das wirklich gegengesteuert wird, sondern die Leute sollen sich ein eigenes Urteil bilden. Und dann wird man nämlich feststellen, dass also diese ganze Propaganda gegen Russland und China wirklich also keinerlei Grundlagen hat in deren realer Politik.
Ja, das bedeutet auf jeden Fall Arbeit. Kommen wir gerade noch mal auf das andere Feld. Wir hatten ja vor den Olympischen Winterspielen, die jetzt gerade in Südkorea stattgefunden hatten, immer wieder auch beleuchtet, dass das ja eine der Möglichkeiten war, für die beiden Länder also direkt miteinander zu reden. Du hattest darauf hingewiesen, dass es doch sehr hochrangige Treffen abgesprochen wurden, die es ja dann auch gegeben hat. Zumindest die Schwester von Kim Jong-un ist ja nach Südkorea gereist, hat dort auch einen hochrangigen Minister getroffen und auch Trump hatte ja ausgedrückt, dass er durchaus hofft, dass in diesen Kreisen dann eben über mehr gesprochen wird als nur über die Olympischen Spiele. Aber wie sieht es dort momentan aus? Ist aus der Chance etwas entstanden?
Ja, das ist leider sehr fraglich, weil zwischen Nord- und Südkorea hat es wohl wirklich sehr gute Gespräche gegeben. Und Kim Jong-un hat ja auch den Präsidenten Moon von Südkorea eingeladen, nach Nordkorea zu kommen. Und da war also wirklich eine sehr gute Stimmung, auch gerade mit der gemeinsamen Olympiamannschaft. Es waren viele Musiker da aus dem Norden, die also da mit das Musikprogramm bestritten haben. Das sah eigentlich sehr gut aus. Es war auch ein Treffen geplant zwischen dem amerikanischen Vizepräsidenten Pence und diesem und der Schwester von Kim Jong-un und dem Kim, dem Staatsrat, dem Staatschef von Nordkorea. Und das war, glaube ich, in ein oder zwei Stunden sollte das stattfinden. Und dann hat Nordkorea das plötzlich abgesagt. Und das ist jetzt natürlich so, dass Pence sagt, ja, die haben das nie ernsthaft vorgehabt oder sie wollten also nur die olympische Kulisse benutzen, um quasi da einen Propagandagewinn zu haben. Aber meiner Meinung nach, wenn der Pence im gleichen Atemzug sagt, dass dieses mörderische Regime zu verurteilen ist, wenn er gerade dabei das Treffen absagt, das klingt mir eher nach einer Provokation, um genau diesen Prozess nicht zu haben von der Seite von Pence, der ja nicht gerade auf derselben Linie ist wie Trump. Und leider ist es jetzt so, dass also auch Südkorea und die USA mit den Manövern wieder beginnen wollen, wenn die Paralympics vorbei sind. Und das wäre natürlich wirklich dann wirklich schlecht, weil das heißt, dass das Window of Opportunity, also das kurze Zeitfenster, da was in Gang zu bringen, wäre dann verloren. Und das ist jetzt eine große Gefahr. Also das sieht nicht gut aus.
Vielleicht sprechen wir noch mal eine Sache an, die sicherlich, die habe ich immer wieder auch in den Kommentaren bemerkt, ehrlich gesagt, in relativ vielen Jahren. Und zwar der Vorwurf, den wir eingangs nochmal thematisiert hatten, der Vorwurf, dass Russland die Wahlen in den USA manipuliert hätte, kommt natürlich, wenn er aus den USA geäußert wird, aus einer sehr interessanten Ecke, weil für viele Leute, denke ich, doch ganz gut bekannt ist, dass sich die USA ja in allen möglichen Ecken eingemischt haben und ich würde mal sagen, nicht immer so friedlich, wenn man so will, wie mit einer Wahlmanipulation, was natürlich schlimm genug wäre. Aber es sind ja noch ganz andere Sachen passiert. Und da fragt man sich natürlich immer, im Westen herrscht darüber Schweigen. Frau Merkel spricht sowas nicht an. Unser Außenminister spricht das nicht an. Von der EU ist in solchen Sachen kaum was zu hören. So als wenn sich die Kritik quasi da verbietet oder sich verbittet gegenüber den USA. Für Russland scheint das nicht der Fall zu sein, habe ich zumindest entnommen. Was sagst du denn zu diesen doch sehr deutlichen Kritikworten, die jetzt aus dem russischen Senat gekommen sind?
Ja, das war der Andrei Klimov, der also zuständig ist für eine Kommission, die sich mit der Souveränität, dem Schutz der Souveränität beschäftigt. Und der sagt als Antwort auf diese ganze Sache, dass es 102 sehr wohl dokumentierte Fälle gibt, in denen sich die USA seit dem Zweiten Weltkrieg in über 60 UN-Mitgliedstaaten eingemischt hätte, was eine ganz klare Verletzung der UN-Charta darstelle. Und ich glaube, wenn man das mal im Einzelnen durchgehen würde, käme da eine ganze Menge. Immerhin, wir hatten die Politik des Regimewechsels gegenüber Osteuropa, Orange Revolution, Rosenrevolution, der arabische Frühling, dann natürlich die Kriege im Nahen Osten, die uns die Flüchtlingskrise beschert haben. Also da wird nicht drüber geredet, aber das waren ja alles eklatante Fälle von Regimewechsel. Und es ist schon bezeichnet, dass der frühere CIA-Chef Woolsey sagt, ja, das könnte schon mal vorgekommen sein, aber das wäre alles zum Schutz des Systems und im Sinne der Demokratie. Also es fällt immer mehr Leuten auf, wie der Doppelstandard ist, der vom Westen da benutzt wird, wo man also quasi selber alles tun kann. Man kann das eigene Modell exportieren, Demokratie, angebliche Menschenrechte. Aber in Wirklichkeit ist es eben oft ganz andersherum. Und ich habe immer gesagt, also die Anhänger der Geopolitik im Westen können sich einfach nicht vorstellen, dass es inzwischen ein anderes Modell der Wirtschaftspolitik gibt und der internationalen Beziehungen, so wie es also vor allen Dingen von China und der neuen Seidenstraße propagiert wird. Und im Grunde hat Lavrov das in seiner Rede auch nochmal gesagt, dass eben ja eigentlich wirklich Europa eingeladen ist, zusammen mit Russland und mit China da einen neuen Sicherheitsraum zu schaffen, vom Pazifik bis zum Atlantik. Und es ist eben so, dass es inzwischen Staaten gibt, die die Souveränität respektieren und die verstehen, dass eine neue internationale Architektur nur Bestand haben kann, wenn eben das Prinzip des Respekts für das andere politische System hochgehalten wird und nicht versucht wird, dass der eine sein Modell um jeden Preis in alle anderen Staaten exportieren will. Und das ist wirklich wahr, dass China das nicht macht. Also das ist der Grund, warum zum Beispiel Lateinamerika oder Afrika, die Staaten da wirklich extrem froh sind, die Möglichkeit der Kooperation mit China zu haben. Und das ist offensichtlich etwas, was man in der EU und in Deutschland und in weiten Teilen der Thinktank-Landschaft in der ganzen transatlantischen Region einfach nicht verstehen will, vielleicht auch nicht verstehen kann, weil man einfach die eigene Intention projiziert und als Absicht dem Gegenüber unterstellt. Aber das ist eben einfach falsch.
Es würde eigentlich ein Feld für eine, also sehr tiefgehende Diskussion öffnen. Die können wir jetzt hier nicht führen. Ich kann vielleicht an der Stelle darauf hinweisen, dass es sich durchaus lohnt, für diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind, sich nicht nur eben auch mit den englischen Webcast zu beschäftigen, den du mit Harley Schlenger machst, wöchentlich donnerstags, sondern auch mit einer gerade gestarteten es ist nicht eine reine Präsentationsreihe, es ist eine Studienreihe, die auf LaRouchePack angefangen hatte vor 2 Wochen mit einem Vortrag von dir und jetzt am vergangenen Wochenende von Harley Schlenger die Frage der Geopolitik angesprochen hat, weil es ist natürlich sehr trickreich, weil man muss ja in diesen Bereichen dann wirklich mal ausleuchten, was eigentlich die eigene Vorstellung ist vom Menschen, von der Welt, in der wir leben, welche Annahmen da eigentlich überhaupt eine Rolle spielen, die dann sozusagen gegriffen werden und quasi fast gekapert werden, ja, von so einer Ideologie. Und ich denke, historisch gesehen haben die Briten das natürlich wirklich mit großer Absicht gemacht, ja, solche Gedankengerüste zu entwerfen. Wie gesagt, wir können es jetzt hier nicht ausdiskutieren, wenn jemand dazu mal eine spezifische Frage hat, gerne. Aber ich würde doch gerne vielleicht noch auf einer etwas anderen Note enden, die Sendung. Und zwar, du sagst, es sind wenige, das kann man sicherlich bestätigen, in Deutschland oder in Europa, die sich das überhaupt vorstellen können, zumindest von den offiziellen Vertretern in den Regierungen. Aber es gibt ja doch ein paar Ausnahmen. Also da sind die osteuropäischen Länder, die 16+1, die eine engere Zusammenarbeit mit China suchen. Es gibt auch immer wieder Äußerungen aus Italien, zuletzt ja aus Frankreich durch Macron oder Griechenland, die eben doch die Zusammenarbeit suchen mit China und die ganz klar sagen, Win-Win heißt, ja, es ist, wir backen den Kuchen größer und es ist für alle was dabei und es wird allen besser gehen. Und dazu scheint auch Österreich zu kommen. Was weißt du?
Ja, das ist wirklich sehr gut. Da hat der neue österreichische Transportminister Norbert Hofer gerade also einen Plan, den er jetzt dem Ministerrat vorlegen will, ausgearbeitet, dass also die russische Breitspurbahn bei den Eisenbahngleisen, also bei den Eisenbahnen, also der Breitspur ausgebaut wird zwischen Wien und dem slowakischen Kosice. Und damit ist dann, also es sind 400 Kilometer, und damit ist dann Wien quasi direkt verbunden über dieses Breitspurbahnsystem mit China. Also mit anderen Worten, die neue Seidenstraßenkonzeption ist da also voll auf der Tagesordnung. Und der Chef der Wiener Wirtschaftskammer, Herr Ruck, hat also seine Freude darüber ausgedrückt, dass also die neue Regierung so schnell die Forderung der Industrie aufgegriffen hat, diesen Ausbau des Transportsystems da zu bewerkstelligen. Und Wien, also Österreich will ja ein Dreh- und Angelpunkt werden bei der neuen Seidenstraße, und das ist also wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung, und man kann also sehen, dass die Neuigkeiten darüber sich doch peu à peu in Deutschland verbreiten, und das ist also meine Meinung, ich habe das oft gesagt, die neue Seidenstraße ist nicht aufzuhalten, weil es ist einfach eine vollkommen neue Konzeption der internationalen Zusammenarbeit, Win-Win, also zum gegenseitigen Vorteil. Und die Vorzüge davon sind so offensichtlich, dass diejenigen, die das nicht sehen wollen, also wirklich als vollkommen verbohrt erkennbar sind, und die werden auch am Rand der Geschichte landen, ob ihnen das jetzt bewusst ist oder nicht.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Einsichten. Und ich würde auch sagen, von meiner Seite, wir haben ja doch, Sie wissen alle, also diejenigen, die das hier anschauen, Sie wissen, dass wir jetzt nicht die Verbreitung haben, die also ein übliches Katzenvideo erreicht, aber natürlich viel mehr Gewicht. Und deswegen helfen Sie wirklich mit, die Sendung bekannter zu machen, und beteiligen Sie sich ruhig aktiv. Helga, vielen Dank, und hoffentlich hören und sehen wir uns in der kommenden Woche.
Ja, auf Wiedersehen.